Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen, ich war gestern Abend noch unterwegs, vielleicht kommt es daher, heute Morgen bei euch sein darf. Sicher seid ihr auch nicht böse, wenn ich euch duze, ist das okay? Oder möchte jemand gesiezt werden, dann mache ich gerne Ausnahme, schwierig. Hoffentlich fühlt sich niemand auf meinen Schlips getreten. Oh, blöder Witz, naja, egal. Freue mich, wie gesagt, heute Morgen hier zu sein und es geht eigentlich um eine sehr hoffnungsvolle Sache. Hättet ihr vielleicht nicht gedacht, dass wenn es um Verfolgung geht, um eine sehr hoffnungsvolle Sache geht. Denn dort, wo Verfolgung ist, ist logischerweise auch Jesus, denn Jesus wird verfolgt. Und wo Jesus ist, ist Hoffnung. Also können wir heute gleich nachher mit einem breiten Lächeln und Freude nach Hause gehen, weil es ist Hoffnung dort, wo Christen verfolgt werden. Du hattest eben schon ein Bibelwort zitiert. Ich lese das nochmal vor, weil ich das so wichtig finde. Es geht um die Endzeit, um die letzten Zeichen, bevor Jesus wiederkommt. Die Wehen, die, glaube ich, schon begonnen haben. Das steht in Matthäus 24, Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Das klingt nur nicht sehr hoffnungsvoll, nicht sehr fröhlich, nicht sehr schön. Aber genau das ist der Punkt. Da, wo Jesus wirklich lebendig sich manifestiert, da, wo er sichtbar wird durch Menschen, die voller Freude von ihm reden und die auch Wunder erleben, vor allem das Wunder, dass viele Menschen eine Wiedergeburt erleben, nämlich Jesus Christus als ihren Retter erleben und kennenlernen. Diese Christen, die das erleben, mitten in Verfolgung, im Leid, die machen etwas deutlich von dieser Hoffnung. Freude mitten im Leid. Das Gegenteil von Freude ist nicht, ja, Verfolgung, sondern wäre Angst oder Verzweiflung, Depression. Aber Verfolgung ist eigentlich sogar, man könnte fast sagen, wie so ein Trichter. Wenn man da durch muss, kommt am Ende, wenn man mit Jesus da durchgeht, Freude heraus, weil Jesus tut sich diesen Christen, die das erleben, in einer solchen Weise kund, dass wir das gar nicht oft nachvollziehen können. Vor 3 Jahren etwa habe ich einen älteren Christen kennengelernt, der in Kasachstan, damals noch hinter dem Eisernen Vorhang, für 3 Monate ins Gefängnis musste, weil er an Jesus glaubte, und er sagte: Ich hatte manchmal so eine Freude in mir, dass ich gebetet habe: Herr Jesus, lass etwas nach, ich halte es noch nicht mehr aus. So eine Freude hatte dieser Bruder. Und das geht vielen Christen so, die für Jesus im Gefängnis sind. Es gibt auch die anderen, die wirklich viel Verzweiflung erleben. Das sehen wir ja jetzt gerade auch im Irak, in Syrien und in anderen Ländern, wo die Verfolgung wirklich in den letzten Monaten dramatisch zugenommen hat. Und es geht heute eigentlich um Hoffnung und dass wir Anteil haben an dieser Hoffnung, indem wir uns im Gebet mit diesen Geschwistern eins machen. Open Doors ist im Wesentlichen eigentlich eine Gebetsbewegung, weil das ist unser Fokus, das ist der Schlüssel für alles. Und wenn ihr persönlich für euch und auch als Gemeinde noch mehr anfangt, für verfolgte Christen und Geschwister zu beten, dann sind wir zusammen ein Teil der einen Gemeinde Jesu, die dafür da ist, noch bis Jesus wiederkommt, viele Menschen zu sich zu rufen, die große Ernte einzuholen, die noch da ist. Es gibt so viele, die noch nicht Jesus kennen, auch hier im Land. Und wenn wir uns eins machen als eine Gemeinde weltweit und anfangen zu beten, ganz neu anfangen zu beten und zu glauben, dass Jesus unser Gebet wirklich erhört, dass er wirklich jetzt, wenn wir heute beten, er tut es, dass wir dann Anteilseigner an dem sind, was Gott weltweit tut. Vor allen Dingen, wenn wir unsere Geschwister ins Gebet hineinnehmen, die unser Gebet so dringend brauchen. Immer wenn wir sie fragen: Was sollen wir für euch tun? Meinetwegen in Syrien oder in Nordkorea oder im Irak oder Iran und anderen Ländern. Dann sagen sie immer als erstes normalerweise: Betet für uns, vergesst uns nicht, betet für uns. Und sie erleben dann wirklich, dass diese Gebete von Gott erhört werden. Sie spüren regelrecht, dass wir für sie beten. Und wir sollten die Freiheit nutzen, die wir heute hier in Deutschland noch haben, um für diese Geschwister zu beten und alles zu tun, damit sie in ihrem Glauben gestärkt werden. Und wir sollten sie als unsere Missionare begreifen. Es gibt ja viele Missionen, zum Beispiel die Allianzmission und andere, die sendet aus. Bei den verfolgten Christen haben wir den einen Vorteil, wir brauchen sie gar nicht erst aussenden, sie sind schon dort und sie kennen die Kultur und die Sprache. Und sie kennen ihr Umfeld. Und sie wissen, wie man am besten das Evangelium den Nachbarn und den Kollegen und dem Umfeld verkündigt. Und wir können dafür beten, dass sie in ihrem Glauben gestärkt werden und dass sie Weisheit bekommen und Vollmacht, dieses Evangelium und Jesus so zu verkündigen, dass viele Menschen und gerade auch viele Muslime noch Jesus als ihren Herrn annehmen können. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr zu diesen unglaublich, unfassbar herrlichen Dingen sagen, die gerade in diesen Ländern wie Syrien oder Irak oder auch im Iran und woanders geschehen. Das ist so ermutigend und es soll uns ermutigen, heute zu sagen, ich möchte gerne mit einsteigen als Beter, weil ich möchte doch dabei sein, wenn Gott so wunderbare Dinge tut. Jeder von euch kann dafür, mit seinem Gebet dafür sorgen, dass vielleicht Hunderte oder Tausende von Muslimen und anderen Menschen, Hindus, Buddhisten und so weiter, Jesus erkennen, lernen und gerettet werden. Jeder von euch kann einen großen Beitrag durch sein Gebet leisten. Ihr könnt jetzt vielleicht nicht nach Syrien reisen oder in andere Länder, aber wir haben hier einen Auftrag, nämlich diese Verbindung herzustellen zum Gebet. Und deswegen ist heute Morgen auch Gebet ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte kurz nochmal etwas zu Open Doors zeigen. Hier ist meine Familie übrigens, das ist nicht Open Doors. In der Mitte seht ihr meine Frau. Wir haben 4 Söhne, sind sehr glücklich. Und auch 2 Schwiegertöchter und mittlerweile auch 2 Enkel. Und wir sind echt dankbar, dass uns Gott uns so gesegnet hat. Und man kann sagen, wirklich alle, die da sind und auch die Enkel noch nicht, die sind noch klein, aber ja, alle folgen Jesus nach. Wir leben für Jesus und das ist eine Freude, wenn wir zusammenkommen und auch mit der Gitarre und Cajon dann auch, so wie heute Morgen, Lobpreislieder singen. Das ist wirklich wunderbar. Ja, so viel zu uns. Ich will mal einen kurzen Videoclip einspielen, auch mit Sound, über den Dienst von Open Doors.
Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten Sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder unser kostenloses Monatsmagazin bestellen möchten, rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 67 67 100. Oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de.
Wir sprachen eben vom Weltverfolgungsindex. Der kommt immer im Januar heraus, einmal im Jahr. Und da kann man sehr gut feststellen, 50 Länder, wo Christen verfolgt werden. Diese roten Bereiche, aber vor allen Dingen auch hier rechts Nordkorea, das sind die Länder, wo Christen am härtesten verfolgt werden. Nordkorea ist seit 12 Jahren auf dem unrühmlichen Platz Nummer 1 dieser Rankingliste. Und sie erleben unfassbare, schlimme Verfolgung. Und wenn ein Christ entdeckt wird, dann kommt er auf jeden Fall ins Straflager und oft auch die ganze Familie, Opa, Oma und Kinder mit rein. Sippenhaft, und aus dem Straflager kommt man normalerweise nicht lebend wieder heraus. Und da wird man bis zum Ende gequält mit Arbeit, 18 Stunden am Tag und Folter und wenig Schlaf, viel zu wenig Essen, keine Medikamente. Und diese Christen, die brauchen vor allen Dingen unsere Fürbitte, jeden Tag am besten. Aber eben auch die Länder, wo wir heute zum Beispiel drüber reden, Syrien auf Platz Nummer 3, Ägypten auf Platz Nummer 22 oder auch, ich werde kurz etwas zum Iran sagen. Also ich habe ja schon gesagt, wie dieser Index entsteht, ist einfach ein Überblick und man hat so eine Vorstellung davon, wie breit mittlerweile die Verfolgung ist. Wir schätzen, 100 Millionen werden verfolgt, Christen. Vielleicht sind es auch mehr. Es wird demnächst wieder eine Aktualisierung dieser Zahl herauskommen. Ich möchte gern zu Anfang ein Lied singen, wenn ihr nichts dagegen habt. Und zwar ist dieses Lied zu finden auf dieser CD. Diese CD heißt Grenzenlos und ist nach dem Gottesdienst erhältlich für 0 Euro. Wir wollten als Musiker in Deutschland dieses Thema Verfolgung bekannt machen, damit noch mehr Christen beten. Deswegen haben wir diese CD gemacht. Zum Beispiel hat mitgemacht Albert Frey und seine Frau, Lothar Kosse, Manfred Siebald, Anja Lehmann, Kay Gaunt, Florian Sitzmann und viele mehr. Könnt ihr euch gerne nachher mitnehmen und mit dafür beten, dass Christen in der Verfolgung ermutigt werden. Ihr könnt auch eine DVD, die ist auch hier mit dabei, also richtig wertvoll, eine DVD einlegen und Berichte von verfolgten Christen hören und auch direkt dafür wieder beten. Und von dieser CD singe ich jetzt mal das Lied Nummer 3. Sein Lied, das uns alle angeht, das hat Gott mir so circa vor 5-6 Jahren gegeben, dieses Lied. Und es ist wirklich ein Lied, das uns motivieren mag, wieder neu uns auf Jesus zu fokussieren. Er der einzige Weg, auch für uns die einzige Hoffnung. Und ehrlich gesagt, die Situation, die wir im Augenblick weltweit haben, auch gerade im Irak und Kobane und andere Länder, auch gerade jetzt wieder jemand verurteilt und so weiter, also immer wieder Asia Bibi, die habt ihr vielleicht gehört, in Pakistan, die seit, glaube ich, 5 Jahren im Gefängnis sitzt, weil man ihr Blasphemie vorwirft und all diese Entwicklungen. Und wir wissen ja auch, die Front rückt näher. Die Salafisten haben zugenommen, wie ich gehört habe, über 6.000 gibt es mittlerweile in Deutschland. Und die Kämpfer, die sogenannten Gotteskrieger des IS, sie kommen zurück nach Deutschland, sicher schon ein paar hundert oder mehr, man weiß es gar nicht so genau wahrscheinlich. Und was da auf uns zukommt, wissen wir nicht. Wir müssen feststellen, jetzt hilft nur noch beten. Nur den Betern kann es noch gelingen. Nicht den Politikern. Die wissen oft selber nicht mehr, was sie machen sollen. Eigentlich nicht. Und unser Außenminister Steinmeier hat vor kurzem gesagt, das fand ich sehr gut, unsere Welt ist aus den Fugen geraten oder gerät aus den Fugen. Was sollen wir da noch groß machen? Politisch? Was kann man da viel tun? Irgendwelche Aktionen? Ja, man kann viel tun, aber Gebet ist der Schlüssel für die Welt. Und wir als Gemeinde Jesu sind aufgerufen, an der Stelle aufzuwachen und nicht mehr nach menschlicher Weisheit versuchen, irgendwelche Dinge wieder gerade zu rücken. Das geht nicht. Es gibt nur einen, der das kann. Jesus, der kommende Herr, der sein Friedensreich aufrichten wird. Und wir dürfen, wenn wir an ihn glauben, mit dabei sein, ja sogar mit ihm regieren. Ist das nicht herrlich, wenn wir die Offenbarung lesen? Unfassbar, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir haben gegenüber Gott und gegenüber dem, was kommt, so ein kleines Spatzengehirn. Aber es ist so unfassbar, was kommen wird. Aber wir sollten jetzt eben gerade deswegen aufwachen, auch weil die Zeichen der Zeit so klar sind. Für mich gibt es keinen Zweifel, Jesus könnte jeden Augenblick wiederkommen. Wir wissen nicht Zeit, Tag und Stunde. Aber wir sollten auf Jesus ausgerichtet sein, den wiederkommenden Herrn. Es gibt mindestens 3 Säulen, nämlich dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Das war sein Auftrag. Zweitens seine Auferstehung, die wirklich tatsächlich stattgefunden hat. Drittens, dass er wiederkommt. Wenn man eines von diesen drei Säulen wegnimmt, dann könnte man mit Paulus sprechen, dann wären wir die Ärmsten auf dieser Erde. 1. Korinther 15, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wären wir die ärmsten Menschen. Dann sollten wir lieber Sachen sagen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann wäre es keine Hoffnung. Es gäbe keine Hoffnung auf der Welt. Und genauso, wenn Jesus nicht wiederkommt, der auferstanden ist, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, wir hätten keine Hoffnung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die drei Säulen im Blick behalten und vielleicht nochmal ganz neu auch die Offenbarung lesen und sagen, Gott, was möchtest du mir sagen? In welcher Zeit leben wir heute? Oder Matthäus 24, lass uns das vielleicht zu Hause nochmal lesen, damit wir sensibel werden für die Situation, in der die Welt sich jetzt befindet, in der sich die Gemeinde jetzt befindet. Und deswegen, glaube ich, hat Gott mir dieses Lied geschenkt, auch für mich persönlich, wache auf, werde Licht. Und fang an, Jesus anzubeten und nutze die Zeit, die Gott dir gegeben hat, um mit Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes diese Welt mit Jesus zu erreichen und das zu tun, was jeder von uns tun soll, was Gott uns aufs Herz legt, ganz persönlich, dass wir an der Stelle anfangen, gehorsam zu werden. Wache auf, werde Licht. Wache auf, werde Licht. Bete ihn den König an, wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über dir. Empfange neues Öl und neue Liebe umsonst und trinke von dem Wasser, das er schenkt. Werde wie ein Kind, das einfach nimmt und vertraut. Wer Ohren hat zu hören, merke an. Wache auf, werde Licht, bete ihn den König an. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über dir. Er klopft an deine Tür, er will schon lange zu dir. Verschließ ihm nicht dein Herz, lass ihn hinein. Nimm dir Zeit mit ihm und warte still auf sein Wort. Wer Ohren hat zu hören, horche an. Wache auf, werde Licht, bete ihn den König an. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über dir. Heute ist die Zeit, später ist vielleicht zu spät. Hör auf sein Signal, mach die Augen auf, denn er kommt. Sein Kommen ist so nah, siehst du die Zeichen der Zeit? So viele werden blind und schlafen ein. Mach dich auf den Weg, noch einmal lädt er dich ein. Wer Augen hat zu sehen, breche auf. Wache auf, werde Licht, bete ihn den König an. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über dir. Bruder Endro, der Gründer von Open Doors, hat zu seiner Berufung 1955 einen Bibelvers bekommen. Und dieser Bibelvers ist quasi immer noch Auftrag für uns, für ihn, immer noch erlebt, immer noch 86. Und er ist immer noch unterwegs und reist durch Länder. Erstaunlich. Und seine Berufung war folgende, Offenbarung 3, Vers 2. Wach auf und stärke das Übrige, das abzusterben droht. Wache auf und stärke das, was abzusterben droht. Ich glaube, beides gehört zusammen. Wenn wir anfangen, das zu stärken, indem wir anfangen zu beten für unsere verfolgten Geschwister, dann werden wir selber aufwachen. Und wenn wir aufwachen, werden wir anfangen zu beten. Das ist beides dasselbe, weil Gebet ist das Wachsein des Christen. Gebet ist wie das Atmen des Christen. Ohne Gebet sterben wir, schlafen wir ein, sterben ab, werden taub. Ich gebrauche immer gern das Beispiel Diabetes. Zuckerkrankheit, Überzuckerung, zu wenig Insulin. Und was passiert ist, dass Beine absterben, taub werden und irgendwann amputiert werden oder Augen erblinden, Nierenversagen. Und das ist eine Krankheit, die am Anfang gar nicht wehtut. Aber die Folgeschäden sind dramatisch. So glaube ich, dass die Gemeinde Jesu gerade in der westlichen Welt, Amerika, Deutschland, Frankreich, England und so weiter, immer noch sich in einer sehr gefährlichen Situation befindet. Wir sind ein bisschen eingeschlafen. So wie eingeschlafene Beine, ja? Kennt ihr? Und man braucht wieder frisches Blut. Manchmal hat man sich verlegen im Bett und dann ist irgendein Gliedmaß, vielleicht die Hand abgefasst, irgendwie taub. Da muss man sich halt wieder neu bewegen, umdrehen, damit da wieder Blut reinkommt, man wieder was fühlen kann. Wir brauchen diese Blutzufuhr Gottes. Und das geht nur, indem wir uns neu auf Jesus ausrichten. Wie an anderer Stelle steht in der Offenbarung an ein Schreiben an die Epheser, dass wir wieder in die erste Liebe zurückkommen, dass wir Jesus von ganzem Herzen lieben. Oder wie das erste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Kräften, mit deinem ganzen Verstand, mit all dem, was in dir ist und was du hast. Bete ihn an, liebe ihn von ganzem Herzen. Und da gibt es keine Konkurrenz mit anderen Dingen. Und dann sind wir wirklich auf der richtigen Spur. Und wenn wir Christen in der Verfolgung sehen, dann haben sie oft sehr viel Leid, aber sehr viel Liebe, weil sie bereit sind, sogar in den Tod zu gehen für Jesus. Und das sollte für uns ein Ansporn sein. Einer der Gründerväter von Open Doors hat mal gesagt, wir brauchen hier in Deutschland nicht die Kraft, um für Jesus zu sterben. Noch nicht. Aber wir brauchen hier die Kraft, um für ihn zu leben. Und zwar ganz. Mit ganzer Hingabe. Das ist dasselbe, als wenn wir bereit sind, für ihn zu sterben. Jesus sagt, wer sein Leben behalten wird, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Oder wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bringt es keine Frucht. Sind wir bereit, unser ganzes Leben hinzugeben und zu sagen, nur noch du, Jesus, was du willst, nur noch dein Wille geschehe. Wie Jesus gebetet hat im Garten Gethsemane, Herr, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Sind wir bereit, auch so ein Gebet zu beten für uns persönlich? Wenn es heißt, dass wir unser ganzes Leben ihm unterstellen, unterwerfen, unterwerft euch nun Gott, sagt die Bibel. Bete ihn von ganzem Herzen an und aller Eigenwille muss sterben. Aller Eigenwille muss eigentlich sterben. Der Eigenwille begann im Garten Eden, als Adam und Eva dem Gebot Gottes ungehorsam waren. Da begann der Eigenwille. Und er hat uns furchtbar viel Leid und Zerstörung gebracht. Bis heute. Und wir müssen das rückgängig machen, indem wir uns Gott unterwerfen und sagen, Gott, nicht mehr mein Wille, sondern nur noch deiner geschehe in meinem Leben. Sind wir bereit, dieses Gebet zu beten von ganzem Herzen und an der Stelle wieder aufzuwachen und zu Betern zu werden, die sich sehnen danach, dass Jesus wiederkommt? Haben wir eine Sehnsucht nach unserem Bräutigam? Ich kann mich gut erinnern, als ich vor über 30 Jahren meine Frau heiratete. Wir kamen dem Hochzeitstag immer näher und könntet ihr euch vorstellen, dass meine Frau dann so einen Tag vorher gesagt hätte, ach nee, ich habe jetzt keine Lust, ich will erstmal in Urlaub fahren. Oder am selben Tag, kurz vor dem Gottesdienst, ach nee, ich möchte jetzt erstmal Pizza essen gehen, später vielleicht, ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Naja, die meisten von euch sind ja verheiratet und wissen, wie das dann ist, wenn man so kurz vor der Entrückung steht. Also wenn man entrückt wird in die Ehe hinein, ja. Wie ist das dann? Man ist total begeistert und total verliebt und verknallt ineinander, total, hat nur noch den Partner im Kopf und im Herzen, überall, ja. Und so soll eigentlich die Gemeinde Jesu, die Braut Christi, Jesus entgegengehen, soll sich so sehr nach Jesus sehnen, dass sie nur noch sein Herbeikommen ersehnt. Und meine Frau konnte an dem Tag gar nichts mehr essen. Die hat, glaube ich, keinen Bissen runtergekriegt. Es gibt sowas wie fast Fieber zu haben, wenn man verliebt ist. Kennt ihr das, so Fieber zu haben? Oder dann kann man nicht mehr schlafen und total, ja, irgendwie von den Socken irgendwie aus dem Häuschen. Und so sollte es eigentlich heute sein. Jesus kommt bald wieder und was ist mit der Gemeinde? Was ist mit uns? Sind wir wirklich verliebt in Jesus? Sind wir wirklich in der ersten Liebe? Sehen wir uns wirklich mit dieser ganzen Kraft, mit all unserem Wesen innerlich nach diesem Jesus, der wiederkommt? Wenn wir das nicht so empfinden und erleben, dann möchte Gott uns dabei helfen. Fang wieder an zu beten und fang an, auch für deine verfolgten Geschwister zu beten, weil das macht etwas mit dir. Diese Geschwister haben so oftmals eine radikale Liebe zu Jesus, dass sie bereit sind, wirklich durch alles zu gehen. Ich denke an Iran zum Beispiel, wo die ganz mutig sich sogar öffentlich taufen lassen und dann schnell wieder verschwinden, bevor die Geheimpolizei kommt. Und da ist so eine Bewegung. Es gibt in Iran mittlerweile ein paar hunderttausend, ich untertreibe wahrscheinlich, ein paar hunderttausend Christen, die ehemals Muslime waren, die jetzt feurige Christen sind. Das hat es noch nie gegeben. Es hat noch nie so viele Bekehrungen unter den Muslimen zu Jesus gegeben in den letzten Jahren. Also seit der Islam existiert, hat es noch nie so viele Entscheidungen für Jesus gegeben unter den Muslimen. So dramatisch, was da passiert. Ich habe übrigens ein Buch mit, wenn ihr euch das zulegen wollt, kann ich sehr empfehlen. 23 wahre Geschichten, wie Muslime durch übernatürliche Begegnung, auch durch Träume und Visionen, wo sie Jesus begegnen, zu Christen werden. Atemberaubende Führungen Gottes durch den Heiligen Geist, wie sie dann am Ende Jesus finden, das Wort Gottes finden und dann Christen werden. Ich möchte noch ein anderes Buch, nämlich genau unser Thema heute, empfehlen von Bruder Andrew. Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten. Wenn du vielleicht bisher noch nicht so viel Gebet erlebt hast, das Gott erhört hat, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Das ist so ermutigend, weil es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen, Männer und Frauen Gottes mit Gott gerungen haben und ernsthaft gebetet haben und Gott hat sich darauf eingelassen und hat das getan, was diese Männer und Frauen gebetet haben. Ich denke an so Leute wie Georg Müller, der so viele Erhörungen und Wunder erlebt hat, oder Hudson Taylor oder viele andere. Und wenn ihr dieses Buch lest, dann werdet ihr sagen, Mensch, ja, das will ich auch. Er ist übrigens gut befreundet gewesen. Wir haben viel zusammen auch gebetet und gesprochen mit Corrie ten Boom. Und auch die hat das ja erlebt. Die ist ja durch die ganze Weltgeschichte gereist und hat so eine Führung Gottes erlebt. Und die war eine Beterin auch. Und solche Leute ermutigen uns, auch wieder anzufangen zu beten. Beten ist nicht irgendwie Reden gegen die Decke und nur irgendwie so eine fromme Übung. Gebet ist der Schlüssel, und wenn du anfängst, ernsthaft zu beten und Gott zu suchen, sein Angesicht zu suchen, dir Zeit zu nehmen, wie viel Zeit man sich nimmt für Jesus, entscheidet oder zeigt, was dir wichtig ist. Wenn du dir Zeit nimmst für alle möglichen Sachen, aber nicht für Jesus, dann zeigt das, dass du vielleicht Jesus noch nicht so an die erste Stelle gesetzt hast. Wenn du wirklich Jesus von ganzem Herzen liebst und suchst, dann wirst du dir dafür viel Zeit nehmen und auch bereit sein, mal Computer und andere Dinge einfach mal beiseite zu lassen, irgendwelche Romane oder Fernsehen, einfach mal auszulassen und zu sagen, ich suche von ganzem Herzen das Angesicht Gottes. Und dann fängst du an, Abenteuer zu erleben, und dann lässt du hinterher freiwillig deinen Fernseher lieber aus, weil du sagst, ja, solche Abenteuer, wie auch Bruder Endo und andere erlebt haben, das ist ja so spannend, was man mit Gott heute erleben kann. Das ist doch all die Filme und Internet und so weiter, alles langweilig dagegen. Ist doch alles nichts, ja. Ich kann euch nur ermutigen, an der Stelle, ja, einfach mal so aufs Ganze zu gehen. Und noch zum Schluss, bevor ich dann einfach drei Beispiele zeige, wie Christen verfolgt werden in Syrien, im Irak und auch in Ägypten und welche Hoffnung diese Christen ausstrahlen. Für uns zur Motivation möchte ich noch kurz auf die Kernstelle von Open Doors einstellen, die wir am meisten zitieren gerne. 1. Korinther 12, Vers 26, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn einer auf dieser Erde verfolgt wird, dann sind wir alle verfolgt. Jemand hat mal gesagt, es gibt nicht zwei Gemeinden auf der Erde, die Gemeinde in der Verfolgung und die Gemeinde im Urlaub. Es gibt nur eine Gemeinde. Und wir alle zusammen sind die verfolgte Gemeinde, solange noch ein einziger Christ auf dieser Erde verfolgt wird. Wenn du dir auf den Daumen haust mit deinem Hammer, dann tut sozusagen der ganze Körper irgendwie weh. Alle kümmern sich um diesen einen Daumen und es geht über das Haupt, also über das Gehirn wird alles gesteuert. Die Hand kann nicht einfach sagen, jetzt mache ich mal irgendwas hier so. Es wird alles über das Gehirn gesteuert. Jesus ist das Haupt. Und wenn wir Verbindung haben zu Jesus, wenn wir innige Beziehung zu Jesus haben, Liebesbeziehung zu Jesus, dann kann er anfangen, uns so zu steuern, wie er es möchte. Dann fangen wir nicht an, kopflos in irgendeinem Aktivismus uns zu verlieren, sondern wir sind dann verbunden mit Jesus, dem Haupt, dem Gehirn, und über dieses Haupt wird alles gesteuert. Und dann kommt jeder von uns genau an den Platz, wo er etwas tun soll. Wie das in Epheser 2, Vers 10 heißt, dass wir in die Werke hinein sollen, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Jeder von uns hat Werke, die Gott ihm gerne geben möchte, weil er sie schon vorbereitet hat. Und jeder von uns kann lernen, in diese Werke reinzukommen. Und dann ist zum Beispiel Burnout ausgeschlossen. Gott hat keinen Burnout geplant. Glaube ich ganz sicher. Wenn jeder von uns nur das tut, was er wirklich tun soll, und zudem Nein sagt, was er nicht tun soll, und nicht mehr menschengefällig ist, sondern Christi Knecht. Und wenn er wirklich von Jesus abhängig ist, wird er genau das tun, was Gott für ihn vorbereitet hat an Werken. Und diese Werke haben die Ressourcen, um diese Werke auch tun zu können. Die Kraft, die Fähigkeit, die Weisheit, all das ist in diesen Werken bereits enthalten. Und es geht eigentlich nur darum, Jesus Christus ganz neu zu erkennen. Sprüche 3, Vers 5 oder 6. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Es geht immer nur um diese eine Beziehung zu Jesus, und wenn das da ist, und wenn wir anfangen zu beten, dann werden wir auch das tun, was zum Beispiel für die verfolgten Geschwister wichtig ist und richtig. Und dann werden wir anfangen, so zu beten, wie uns der Heilige Geist zeigt, wie wir beten sollen. Paulus sagt in Römer 8, wir wissen nicht, wie wir beten sollen und was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Und ich erlebe das immer mehr. Und möchte immer mehr erleben, dass ich wirklich so im Heiligen Geist genau das bete, was dran ist, aus dem Herzen heraus. Und dann kann diese Fürbitte sogar auferbauen. Und dann bekomme ich etwas mit von dieser Freude, die die Christen erleben, die mitten in Verfolgung sind, weil sie dort Jesus erleben. Wir werden eins im Gebet. Deswegen, wie gesagt, mein Plädoyer heute Morgen, lasst uns anfangen zu beten für die Geschwister. Und hier mal so Beispiele. Syrien. Wir wissen ja, seit 2011 tobt dort der Bürgerkrieg, wo ungefähr 30 Gruppen sich gegenseitig bekämpfen und trotzdem Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Einwohner 21,8 Millionen, Christen ungefähr 1,3 Millionen. Hauptquelle der Verfolgung islamische Extremisten unter den Regimegegnern. Eine hoffnungslose Situation, menschlich gesehen kann man da nichts löten. Da kann man nichts mehr machen. Politisch ist da eigentlich nichts möglich. Nur Jesus könnte und kann dort noch Frieden bringen. Hier sehen wir so ein paar Bilder der Zerstörung, sinnbildlich für das Chaos, was dort im Lande ist. Gestern hatte ich noch die Chance, ich hatte so eine Veranstaltung für Open Doors. Es war jemand aus Syrien, ein Pastor, der hat uns berichtet, wie schlimm das ist, wie kaputt dieses Land ist, wie kaputt auch andere Länder mittlerweile sind, Libyen und andere. Und er konnte so aus erster Quelle sozusagen als Beteiligter, als Flüchtling, als Pastor einer evangelischen Kirchengemeinde, die gibt es dort sehr wenig, aber ganz oben im Nordosten von Syrien, konnte berichten, wie schlimm die Situation ist. Oder hier weitere Bilder. Ständig irgendwelche Bomben, meinetwegen in Aleppo oder anderen Homs und so weiter, wo wirklich ganz, ganz schlimme Verfolgung ist. Wir sehen jetzt auch gerade wieder, Kobane geht durch alle Medien. Und hier sehen wir so Christen, die trauern. Hier zum Beispiel sind 5 Christen tot in einem Brunnen gefunden worden, weil sie Christen waren. Man kann sich nicht vorstellen, was für ein Trauma das ist. Vor kurzem ein Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Siegen, mit dem ich gut befreundet bin, vielleicht kennt ihr den auch, Henrich Otto, auch ein toller Typ. Also wirklich bin so dankbar, dass er jetzt auch neu da eingestiegen ist. Und er hat mir erzählt, dass vor ein paar Monaten eine Frau in der Gemeinde sagte, mein Cousin ist vor einiger Zeit verstorben, vor 3-4 Monaten, das müsste vielleicht insgesamt jetzt schon ein halbes Jahr her sein oder so. Und die Frau von diesem Pastor oder Christ, weiß nicht, ob er genau jetzt Pastor war, jedenfalls in Syrien, die dachte erst, er ist entführt worden, hoffentlich kommt er bald wieder. Und dann nach 2-3 Monaten hat sie seine Leiche im Garten entdeckt und auch eine Aufschrift irgendwo am Gartenhaus, wir kommen wieder. Und das hat so reingehauen, dass sie seitdem nicht mehr sprechen kann. Sie ist einfach sprachlos, so traumatisiert, so verletzt. Man hat noch Kinder. Und das ist so die Situation, in der wirklich viele Christen sind. Sie sind entwurzelt, sie sind irgendwo unterwegs auf der Flucht, auch gerade jetzt im Irak zum Beispiel. Wir sehen gleich noch einen kurzen Videofilm darüber. Man kann sich das kaum vorstellen, wie schlimm das ist, nichts mehr zu haben, nur noch die Sachen, die man auf dem Leib trägt. Die Gotteskrieger, der IS, die nehmen ja einem ja alles weg, was man noch so hat, und man hat da nichts mehr. Sogar irgendwelche Ringe werden noch abgenommen und dann kommt man da mit seinem eigenen Körper noch hoffentlich heil irgendwo hin. Und dann im Irak zum Beispiel jetzt eben Erbil und Umgebung, wo man jetzt irgendwo als Flüchtling leben kann, mehr recht und schlecht einfach. Aber es gibt eben, wie ich immer wieder sage, es gibt Hoffnung. Und gerade bei Kindern und bei Familien sehen wir, wie groß die Hoffnung ist, die größer ist als das Leid. Zum Beispiel hier so ein 10-jähriges Mädchen, die hat einen Brief geschrieben, darin schreibt sie zum Beispiel, dass sie immer wieder Psalm 91 liest und dass sie betet und dass sie weiß, Gott erhört Gebet, aber sie weiß, selbst dann, wenn sie sterben muss, dann weiß sie, wo sie hinkommt, nämlich zu Jesus. Und das ist so ein Zeugnis. Auch ein Pastor Edward, der sagt, wir sind privilegiert, hier zu bleiben. Andere sind geflohen, aber wir als Botschafter Gottes des Höchsten sind privilegiert, hier zu bleiben und diese Hoffnung zu verkündigen. Und es gibt viel Hoffnung bei all dem Leid in Syrien. Und hier sehen wir Flüchtlingsfamilien, Zerstörung. Wir hatten die Chance, im März diesen Jahres mit einer kleinen Gruppe von Open Doors in Beirut zu sein, im Libanon, und dort ein paar Christen kennenzulernen, die extra für uns von Syrien gekommen waren, um uns zu berichten. Und sie haben uns berichtet, bei all dem Leid doch auch, wie viele Möglichkeiten es gibt, Hilfe und Liebe Gottes zu zeigen und zu geben. Zum Beispiel ein junges Ehepaar, die dann mit Jugendlichen zusammen immer wieder Hilfspakete packen und dann verteilen und dadurch auch die Muslime erreichen können und ihnen zeigen können, wir lieben euch uneigennützig, auch wenn ihr euch nicht für Jesus entscheidet, wir lieben euch, wir helfen euch, und das öffnet viele Herzen. Und es gibt viele, die in Syrien sagen, wir haben jahrelang für Erweckung in Syrien gebetet. Heute ist die Zeit der Erweckung. Gemeinde ist zusammengerückt, sie beten zusammen über alle Konfessionsgrenzen hinweg. Und viele, viele Zehntausende von Muslimen bekehren sich zu Jesus in Syrien und auch außerhalb. Ein erstaunliches Wunder. Gott lässt manchmal so furchtbare Dinge zu, wie Bürgerkrieg oder wie Hungersnöte oder was auch immer, Verfolgung. Er lässt es zu, weil er oft ein Ziel hat, nämlich dann Menschen wach zu machen, weil er die einzige Hilfe ist. Und er tut Wunder, er hilft. Er hilft durch. Und deswegen kann man wirklich sagen, viel Hoffnung mitten im Leid. Wir konnten hier auch eine christliche Familie besuchen. Das ist von mir aufgenommen mit meiner Handykamera. Und man kann hier den Flur sehen. Wunderbar, nicht wahr? Wenn man da über ein Jahr oder länger leben muss, dann kann man sich vorstellen, wie die Verhältnisse sind. Diese christliche Familie war auch sehr stark traumatisiert, konnte das wirklich in ihren Augen sehen. Und dennoch sagte die Frau zum Schluss, jetzt ist die Zeit der Errettung. Das geht wirklich durch. Deswegen so wichtig, dass wir uns an die Seite der Christen stellen, die verfolgt werden, dass wir mit ihnen ein Leib sind, durch Gebet vor allen Dingen. Jetzt ein kurzer Clip von Irak. Ein Kollege von mir, der war kürzlich dort und hat erlebt, wie christliche Familien trotzdem überleben, auch durch Nothilfe, und wie sie ihre Hoffnung nicht verlieren. Auch mit Sound.
Als wir in Erbil ankommen, bringt unser Kontaktmann uns zu einem...
Vielleicht mache ich gerade nochmal neu, ja? Dann...
Als wir in Erbil ankommen, bringt unser Kontaktmann uns zu einer Familie aus Mosul. Sie sind geflohen und leben seit 40 Tagen im leerstehenden Haus eines Freundes. Kein Licht, kein Bett, kein Kühlschrank. Sie haben nur, was sie bei der Flucht am Leibe trugen. Sie fürchten die Rache der IS, deshalb können wir ihre Gesichter nicht zeigen. Der Empfang ist herzlich. Gestern hat unser Kontaktmann sie zum ersten Mal besucht und ihnen eine Bibel gebracht. Ihre eigenen Bibeln mussten sie in Mosul zurücklassen. Heute bringen wir ihnen neue Matratzen und Kopfkissen, damit sie nicht mehr auf dem harten Boden schlafen müssen. Die UN kann ihnen nicht helfen, da sie in keinem Flüchtlingslager wohnen. Sie erzählen uns, wie sie aus Mosul geflohen sind. Ein freundlicher muslimischer Nachbar riskierte sein Leben, um sie aus Mosul herauszuholen. An einem Checkpoint der IS wurden sie gefragt, ob sie Christen sind. Ja, sagten sie. Es war eine schreckliche Erfahrung. Die Männer und Frauen wurden getrennt. Dann schlugen die Kämpfer auf sie ein. Eine der Töchter wurde so hart geschlagen, dass sie jetzt, einen Monat später, immer noch kaum laufen kann. Die Kämpfer nahmen ihnen alles. Selbst ein wenig Wechselgeld, das der alte Vater in seiner Hemdtasche hatte. Wir fühlen mit ihnen mit und zeigen ihnen, wie sehr die weltweite Familie der Christen sie mit Gebeten umgibt. Es ist ein Vorrecht, diese Flüchtlinge mit ihrer weltweiten Familie in Verbindung zu bringen, ihnen zu zeigen, ihr seid nicht vergessen. Am Ende unseres Besuches beten wir zusammen das Vaterunser in all unseren unterschiedlichen Sprachen. Ich spüre, in diesem Moment ist die weltweite Gemeinde Jesu vereint. Genau hier, in diesem kleinen Raum.
Lasst uns an dieser Stelle einfach eine Zeit des Gebets haben. Und ich fände es toll, wenn wir einfach uns in kleinen Gruppen zusammenstellen, wenn wir aufstehen und so in kleinen Gruppen 6 bis 10 Leute oder so oder kleiner, wie ihr wollt, einfach zusammenstehen und eine Zeit des Gebets haben, wo wir einfach für die Christen beten in Syrien, im Irak und in anderen Ländern und einfach sagen, Gott, besuche du unsere Geschwister, ermutige sie, fülle du sie neu mit Hoffnung und Freude und bewahre sie, versorge du sie auf deine Weise. Lass uns einfach eine Zeit aufstehen jetzt und dann werde ich gleich ein Schlussgebet sprechen und noch etwas dazu sagen, wie wir weiter beten können. Lieber Herr, wir danken dir, dass du unser Gebet heute Morgen erhörst, dass jetzt etwas geschieht in der unsichtbaren Welt und geschieht in der ganzen Welt, während wir hier beten, vereint auch mit all den Betern, die vor dir für unsere Geschwister eintreten. Danke, dass du ein hörender und ein erhörender Gott bist. Danke, dass wir heute Morgen in deinem Willen gebetet haben und dass wir deswegen wissen, du hast es schon erhört. Du fängst schon an, etwas zu tun, weil wir dich bitten und wir danken dir bereits jetzt, Herr, dass du unsere Geschwister stärkst, ermutigst, segnest, versorgst, bewahrst in Syrien, im Irak, in all den Ländern, die, ja, in denen Verfolgung ist, Herr, und wo Christen es so schwer haben manchmal, aber danke, dass du mit ihnen bist, dass du sie stärkst und dass du durch sie deine Gemeinde baust, dass noch viele, viele hinzukommen als gerettete Söhne und Töchter Gottes. Dafür danken wir dir, Herr, und wir preisen dich dafür. Amen. Ihr dürft euch gerne mal kurz wieder hinsetzen. Ich will noch eine Sache sagen zum weiteren Gebet. Ich weiß nicht, wie es euch so ging während des Gottesdienstes. Mich berührt das immer wieder selber, wenn ich hier vorne stehe und rede, dann weiß ich wieder, ja, das ist so wahr, das ist so real. Gebet verändert die Welt und eigentlich erstmal nur Gebet und dann zeigt uns ja Gott, was wir auch praktisch tun sollen. wer auf den Geschmack gekommen ist heute Morgen, wer sich entschieden hat schon innerlich, ja, das gilt eigentlich jetzt mir. Ich bin heute Morgen angesprochen, ich weiß, ich möchte wieder tiefer und überhaupt in ein Leben des Gebets reinkommen. Ich möchte mich neu in diesen Jesus verlieben und ich möchte eins werden mit meinen Geschwistern in der Verfolgung. Ich möchte lebendiger Teil der lebendigen Gemeinde Jesu weltweit sein. Wer diese Entscheidung getroffen hat heute Morgen in seinem Herzen und sagt, Gott, ja, das will ich, ich will das, dann gibt es eine Möglichkeit, das auch konkret zu machen. Die Bibel sagt zum Beispiel in Jakobus, der Glaube, wenn er echt ist, also wenn du eine echte Glaubensentscheidung getroffen hast, dann werden daraus auch Werke folgen. Wir können nicht durch Werke den Glauben nachträglich lebendig machen, das wäre falsch rum gedacht. Wenn der Glaube aber echt ist und wenn du wirklich eine Herzensentscheidung getroffen hast, vor Gott, vor Jesus, dann wird dieser Glaube, diese Entscheidung auch sichtbar werden durch Werke, durch Früchte. Und deswegen, man sollte immer Nägel mit Köpfen machen. Ich bin immer so ein Pragmatiker und sage, also wenn ich mich entschieden habe für was, dann will ich das jetzt auch praktisch machen. Ich will jetzt auch Schritte gehen, sonst ist mein Glaube am Ende tot gewesen. Wenn damit nichts mehr rauskommt, dann hätte ich mich gar nicht entscheiden müssen. Wenn man sich entschieden hat, in seinem Herzen etwas zu tun, dann sollte man auch praktische Schritte tun. Und ich fände es super, wenn viele von euch sagen, ich will jetzt möglichst regelmäßig für meine Geschwister in der Verfolgung beten. Ich möchte das auf meinem Kalender haben, will das irgendwie da haben, dass ich sage, jeden Tag, wenn es geht, ein Gebet und vielleicht ein ganz kurzes Gebet für meine verfolgten Geschwister. Ein Satz reicht schon aus. Im Glauben gesprochen, reicht schon aus, um Gottes starken Arm zu bewegen. Ein Stoßgebet reicht oft schon aus, aber das wirklich regelmäßig. Und da gibt es eine Hilfe. Wir haben sozusagen deswegen ein Gebetsheft produziert, jeden Monat kostenlos für alle, die Teil dieser Gebetsbewegung sein wollen. Da gibt es zum Beispiel auch eine gute Hilfe. Wir haben so einen Gebetskalender, wo man für jeden Tag in dem Monat ein Gebet sprechen kann. Man kann sich diesen Kalender in seine Bibel legen oder irgendwo dran heften ans schwarze Brett und dann immer wieder erinnert werden, ach ja, ich wollte ja noch ein Gebet sprechen für verfolgte Christen. Ganz tolle Möglichkeit und möchte all die, die diese Entscheidung getroffen haben, einfach bitten, doch dieses Heft zu bestellen. Kostenlos, wird jeden Monat zugeschickt und ihr habt die Möglichkeit, deswegen habe ich auch die Kulis dabei gelegt. Also ich bin da immer sehr praktisch oder wir sind da praktisch. Also wenn man keinen Kuli hat, kann man auch nicht ausfüllen. Also man muss ja auch irgendwie das können. Und da gibt es eben hinten drauf eine Karte von dem Heft. Da steht drauf, ja, ich möchte verfolgte Christen unterstützen, mit ihnen in Verbindung bleiben. Und dann nimm dir doch jetzt gerade oder gleich einfach noch einen Augenblick Zeit. Füll diese Karte aus, möglichst leserlich, weil ich habe dann immer die tolle Aufgabe, das dann Ganze in meinen das Programm reinzutun, also die Daten zu erfassen, aber ich mache das gerne, auch wenn es lange dauert. Macht es doch einfach jetzt fest, indem ihr sagt, jawohl, ich mache das jetzt einfach, ich fülle diese Karte aus und bin dann mit dabei und werde immer wieder erinnert, ach ja, ich wollte ja beten. Und ihr bekommt immer wieder neue Berichte von Ländern, wo Christen verfolgt werden, damit man dranbleibt, damit man informiert ist und es immer wieder sehr mutmachend, auch das Heft zu lesen. Kann ich sehr empfehlen auch. Also, wenn ihr gleich noch ein bisschen Zeit habt, dann gebt mir das. Ihr habt draußen den Büchertisch vielleicht schon gesehen, da ist so eine Box aufgestellt, da steht drauf, bitte hier hineinwerfen, dann werft die Karte einfach da rein oder könnt sie auch mir direkt geben. Und ich würde mich freuen, wenn viele von euch heute Morgen diese Entscheidung getroffen hätten, ich will Beter für verfolgte Christen sein und auch wach sein. Dankeschön.